Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der steht im Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 5 aus der Basisbibelübersetzung. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben.
Schön, euch zu sehen. Wie gesagt, ich bin Toni Fischer, nicht hier, um zu kontrollieren, sondern um schöne Gesichter anzugucken und euch aus Gottes Wort zu erzählen und auch ein bisschen zu berichten, was bei uns in Magdeburg geht. Ich bin nämlich im Oktober sind es 6 Jahre, weg von Potsdam gezogen nach Magdeburg, um dort eine Kirche zu gründen, bei Null anzufangen. Und vielleicht wisst ihr es gar nicht, aber ihr als mittendrin Potsdam, ihr unterstützt uns. Jeden Monat finanziell und manche auch im Gebet. Und wir fühlen uns sehr eng verbunden und es ist echt schön, dass wir so eine Kirchengemeinschaft sind. Ihr seid die Kirche für Potsdam und wir sind eine Kirche für Magdeburg und wir haben einen ähnlichen Herzschlag. Und ich wollte euch einfach ein bisschen erzählen, was bei uns gerade so geht. Wir haben letztes Wochenende wahrscheinlich das zweitgrößte Highlight seit der Gründung gehabt. Unser erstes Highlight war die erste Taufe, die wir gefeiert haben. Und letztes Wochenende haben wir die zweite Taufe gefeiert mit wahrscheinlich 80 Leuten an der Elbe bei wunderschönem sonnigem Wetter. Wir haben 2 Kinder gesegnet, die in unserer Elbkirche-Familie geboren wurden und 3 Leute getauft. Und auf allen Urkunden, Segnungsurkunden und Taufurkunden stand Geburtsort Magdeburg. Und das hat uns riesig gefreut, weil wir eben Kirche für Magdeburg sein wollen. Und weil Gott es schenkt, dass diese Vision so Stück für Stück in Erfüllung geht. Und ich wollte euch einfach ein paar Stories erzählen von den Leuten, die sich haben taufen lassen, weil das uns so freut und weil das so schön ist. Und ich wollte das mit euch teilen, weil ihr auch einen Anteil an dieser Arbeit habt. Die erste Person, die wir bei der ersten Taufe getauft haben, das war ein totales Wunder, wie die Gott kennengelernt hat. Das ist ein guter Freund von mir mittlerweile. Und wir können uns das überhaupt nicht selber zuschreiben, sondern der ist zum Glauben gekommen, bei sich im Wohnzimmer zu Hause. Der saß da und hatte plötzlich eine Gottesbegegnung und wusste gar nicht, wie das in Worte fassen soll. Und wir durften ihn dann begleiten. Und jetzt, am letzten Wochenende, haben wir seine ehemalige Arbeitskollegin getauft. Also er hat sie mitgetauft, das ist auch cool. Erste Taufe wurde er getauft, zweite Taufe hat er andere getauft. Und diese Arbeitskollegin, die hat die Story, dass ihr Mann verstorben ist und sie war in tiefer Trauer. Sie hat jeden Tag geweint. Es gab keinen Tag, an dem sie nicht weinen musste. Dann ist sie angedockt bei uns in der Elbkirche, die Gemeinschaft hat die gut getan und dann gab es diesen ersten Tag, wo sie nicht mehr weinen musste. Und sie hat gemerkt, dass das die Gemeinschaft ist, die ihr hilft. Und es gab immer mehr solche Tage und dann hat sie angefangen, Bibel zu lesen und erlebt irgendwie, wie Gott real ist. Und sie hat dann diese Geschichten von Jesus gelesen in der Bibel und dachte sich dann so, naja, Jesus heilte die ganze Zeit Menschen. Ich habe diese Schulterschmerzen seit Jahren. 2 Ärzte haben bestätigt, es muss eine OP passieren, die steht jetzt an. Ich könnte ja mal dafür beten, dass Jesus mich heilt. Ich hatte nie darüber gepredigt, hat, glaube ich, niemand in der Elbkirche gesagt, so du kannst für Heilung beten. Hat sie gemacht, die Schulterschmerzen waren weg, sie musste keine OP mehr haben. Unglaublich, tolle Geschichte. 2 andere, das sind die Nachbarn von meinem Kollegen, bei denen war das so, das war nachbarschaftliche Hilfe, man hat sich mal beim Umzug geholfen, mal aufgepasst auf die Kids, einfach so gegenseitig, dann hat man sich angenähert, dann kam man über den Glauben ins Gespräch. Und die eine Frau, die hatte so die Zahl 13 über ihrem Leben, weil sie ist an einem 13. Freitag geboren und diese Zahl hat sie immer wieder ein Stück weit verfolgt. Und mein Kollege Albrecht, der wusste das nicht, aber das Erste, was sie ihr geschickt hat, als sie sich für den Glauben interessiert hat, als die Gespräche tiefer wurden, war Psalm 13. Um Psalm 13 liest sie und es trifft sie wie ein Schlag, dass das ihre Geschichte ist. Es heißt, wie lange her, also es ist diese Klage, wie schwer das Leben ist, wie schwer es ist, das zu tragen. Sie hat gesagt, ich habe mein Leben lang immer die Kontrolle gehabt, ich musste alle Probleme lösen, alle Last auf mir und ich halte es einfach nicht mehr aus. Und dann kommt diese Stelle, doch ich will deiner Güte vertrauen. Und dieses Loslassen und Gott vertrauen, das hat sie gepackt. Dadurch ist sie zum Glauben gekommen. Bei ihrem Mann war es die Bergpredigt, der hat sich einen guten Menschen gehalten. Der hat die Bergpredigt gelesen und gemerkt, so gut bin ich ja gar nicht. Und hat dann über eigentlich 2 Jahre lesen, diskutieren, hinterfragen, er wollte das eigentlich alles widerlegen, hat dann irgendwann gemerkt, hey, das macht ganz schön viel Sinn, was in der Bibel steht, und ist dann dazu gekommen, dass er gesagt hat, hey, ich brauche Befreiung von meiner Schuld, meiner Sünde, ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte, und ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Also alles tolle Geschichten von Menschen, in deren Leben Gott aufgetaucht ist, die haben zum Teil jahrzehntelang nichts mit Gott zu tun gehabt, und wir durften sie letzten Sonntag in unsere Familie aufnehmen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr das auch mit möglich macht. Und es ist einfach eine große Freude, die ich mit euch teilen wollte. Zur Predigt. ihr seid in einer Reihe, wir sind in einer Reihe Kultur der Gnade. Ein sehr schöner Begriff. Wir haben mal eine Predigtreihe gemacht, Kultur der Freude bei uns in Magdeburg. Wahrscheinlich wollen beide Kirchen beides, Freude und Gnade. Aber dieser Begriff Kultur ist, der ist was, was man oft spürt, aber nicht so richtig greifen kann. Aber der ist was ganz Entscheidendes. Wenn ich in eine Gemeinschaft reinkomme, dann spüre ich eine Atmosphäre. Da gibt es eine Kultur. Jede Gemeinschaft hat das, jede Firma hat das, eine gewisse Kultur. Und wenn wir über Kultur reden, dann geht es nicht darum, die richtigen Sachen zu sagen oder die richtigen Dinge zu tun, sondern dass etwas lebt in unserer Gemeinschaft, was echt ist. Und in diesem Fall soll das Gnade sein. Und heute wird es um einen Aspekt davon gehen, was zu einer Kultur der Gnade gehört, nämlich in einem kurzen Zitat aus diesem Bibeltext, helft einander. Das ist heute das Thema, helft einander. Und ich habe 3 Punkte mitgebracht. Aus diesem Text, ich werde das gleich Stück für Stück erklären. Der erste ist aus Vers 1, helft einander, indem ihr euch wiederherstellt. Ich werde erklären, was das heißt. Dann der zweite Punkt ist, helft einander, indem ihr eure Lasten tragt. Verse 2 und auch Vers 5 nehme ich noch mit dazu. Und als letztes, vielleicht ist das nicht ganz so intuitiv, helft einander, indem ihr euch richtig selbst einschätzt. Das ist der letzte Punkt. Also der erste Punkt ist, helft einander, indem ihr einander wiederherstellt. In dem Bibeltext hier ist es übersetzt mit zurechtweisen. Ja, da heißt es, Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt, dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Zurechtweisen bedeutet, dass jemand einen Fehler begangen hat, eine Verfehlung, ein Fehltritt, und das heißt so viel, dass jemand in einem ganz konkreten Punkt in ihrem Leben Gottes Ziel verfehlt hat, ist daneben getreten, vielleicht sogar hingefallen, vom Weg abgekommen, geht in eine falsche Richtung. Und eigentlich ist dieses Wort zurechtweisen hier, das bedeutet wiederherstellen. Das wird auch benutzt dafür, um zum Beispiel eine kaputte Mauer wieder aufzubauen oder ein Netz zu flicken. Also es geht darum, etwas wieder in den richtigen, funktionstüchtigen Zustand zu bringen. Und das gehört zu einer Kultur der Gnade dazu, dass man Leute, die Fehler machen, wieder auf den richtigen Weg zurückbringt. Aber wie sieht das denn aus? Das ist ja eine heikle Sache, ja? Also jeder, der mal das Gefühl hat, ich muss was ansprechen und der so ein bisschen innerliches Bibbern hat, der weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Wie macht man das richtig? Ja? Wie weist man jemanden zurecht, sodass es eine Kultur der Gnade schafft? Und ich habe 3 Checks für euch, wenn ihr in der Situation seid, mal etwas ansprechen zu müssen, mal jemanden zurechtweisen zu müssen. Und der erste ist der Ziele-Check, ja, dass man sich fragt, worum geht es mir eigentlich wirklich, wenn ich das jetzt anspreche? Manchmal passieren nämlich Dinge in unserem Herzen, die nicht ganz in die richtige Richtung gehen, die nicht eine Kultur der Gnade befördern. Zum Beispiel gibt es die Motivation, und oft ist das nicht bewusst, dass ich das Gefühl habe, dem will ich es eigentlich ein bisschen heimzahlen. Ja? Ich bin schon die ganze Zeit von dem genervt und der hat es vielleicht zum 5. Mal falsch gemacht. Ja? Und dann so dieses Gefühl, so jetzt habe ich die Gelegenheit, mal was zurückzugeben. So, jetzt muss er endlich mal auch mal einstecken. Ja? Das kann manchmal so eine Motivation im Herzen sein, wenn man jemanden kritisiert und zurechtweist, dass es eigentlich darum geht, so ein bisschen was heimzuzahlen. Oder ein anderes Ziel, verstecktes Ziel manchmal ist, dass es mir eigentlich darum geht, Recht zu haben. Ja? Weil es mir echt schwerfällt, nicht Recht zu haben. Ja? Ist bei euch bestimmt nicht der Fall. Recht haben wollen, ihr wollt alle nicht Recht haben. Aber ich bin jemand, ich habe schon gerne Recht. Und das kann manchmal so mit reinkommen, ja, dass ich dann irgendwie, ich bin ja auch Theologe, ich habe die Bibel studiert, vielleicht kann ich das noch irgendwie mit reinnehmen und dann will ich dieses Argument gewinnen. Und dann will ich zeigen, guck mal, so ist es richtig und du liegst falsch. Aber das ist nicht die Art von Zurechtweisen, die Paulus hier meint, wenn er diesen Brief schreibt. Manchen von uns geht es darum zu gewinnen. Wir sind so die ehrgeizigen Typen, ja. Bei einem Spieleabend, der Spieleabend ist nur gut, wenn ich gewinne, ja. Sonst gehe ich nicht hin. Ja, ist doch logisch. Wozu würde man auch sonst spielen, wenn man nicht gewinnt, ja. Es macht keinen Sinn, ja. Und manchmal behandeln wir so zwischenmenschliche Situationen auch so. Dass wir denken so, ich will das jetzt gewinnen, ja. Das ist aber auch nicht hier gemeint. Der Zielecheck, das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns fragen müssen, bevor wir etwas ansprechen, ist, worum geht es mir hier eigentlich? Und das, was eine Kultur der Gnade befördert, ist, wenn man etwas anspricht, weil man für die Person, die betroffen ist, das Beste will. Ja, ich will der Person, die einen Fehler gemacht hat, die vom Weg abgekommen ist, ich möchte ihr Bestes, ich möchte aufrichtig dieser Person helfen. Es geht mir nicht darum, dass ich gewinne, dass ich Recht habe oder dass ich irgendwas heimzahlen kann. Es geht mir wirklich um die Person. Ja? Ich mache mir ernsthafte Sorgen über die negativen Auswirkungen. Denn wenn jemand einen Fehler macht, hat das negative Auswirkungen. Vielleicht hat es negative Auswirkungen auf die Beziehung, die diese Person zu Gott hat. Vielleicht hat es negative Auswirkungen auf die Person selbst, die selber unter den Konsequenzen ihres Fehlers leidet. Und wahrscheinlich hat es auch Auswirkungen auf die Menschen drumherum. Und in einer Kultur der Gnade tut uns das weh. Wir wünschen uns das Beste für andere. Wir wünschen uns, dass andere Menschen eine tolle Beziehung zu Gott haben. Wir wünschen uns, dass sie tolle Beziehung zu anderen haben. Und wenn Sünde reinkommt, wenn ein Fehltritt reinkommt, der das anfängt zu zerstören, dann tut uns das weh. Und wir wünschen dieser Person das Beste. Wir wünschen uns Heilung, Wiederherstellung. Das ist also der Zielecheck. Worum geht es mir? Der zweite Check ist der Kommunikationscheck. Hier steht, ja, wenn ihr das macht, ja, tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Man kann das auch mit Sanftmut übersetzen. Ja? Tut es mit Sanftmut, tut es mit Freundlichkeit. Ja? Das geht also offensichtlich um Kommunikation hier, wie wir das rüberbringen. Aber Kommunikation ist nicht einfach nur eine Technik. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir haben so eine Ratgeberkultur und wir versuchen Techniken zu lernen, wie man Beziehungen besser macht, wie man besser kommuniziert, wie man das macht. Und wir haben dann so Listen oder so Schritte, die wir dann abarbeiten und dann haben wir, ja, richtig gemacht. Ja? Und vielleicht kennt ihr das Sandwich-Prinzip. Ja? Ich will jemanden kritisieren, was soll man vorher machen? Erstmal was Positives sagen, dann die Kritik anbringen und dann nochmal danach was Positives sagen, damit das wie in so einem Burger schön die Kritik, das Patty, das, worum es eigentlich geht, ne, das Saftige, nochmal mit ein paar Broten einpackt. Ist natürlich nicht verkehrt, aber ich finde das auch so ein bisschen, das kann dazu führen, wenn wir das so als Technik sehen, dass wir dann sagen, oh, ich will was ansprechen, ach stimmt ja, ich muss das ja so und so machen und dann sauge ich mir aus den Fingern irgendein Lob, was ich vorher hinpacke und hinterher hinpacke und es ist irgendwie nicht echt. Das ist einfach so eine angewendete Technik, ja. Und wenn die Person dann trotzdem schlecht reagiert, dann bin ich erst recht patzig, weil ich habe ja alles richtig gemacht. Trotz Sandwich-Technik hat es nicht funktioniert. Es geht hier nicht um eine Technik, sondern es geht um eine innere Haltung. Eine innere Haltung, die in der Kommunikation dann sichtbar wird. Ja? Tut es mit Freundlichkeit, mit Sanftmut. Das ist eine Herzenshaltung, das ist eine Art und Weise, wie ich zu meinem Gegenüber stehe. Ja? Und die wird dann sichtbar werden, wenn ich wirklich freundlich bin, wenn ich wirklich sanftmütig bin, dann werde ich es auch schaffen, das rüberzubringen, auch ohne eine Sandwich-Technik. Ja? Vielleicht frage ich dann nochmal nach, wie ist denn das bei dir angekommen? Habe ich dich verletzt? Ja? Ein Tipp, ich merke immer wieder, wenn ich etwas anspreche bei anderen Leuten und es ist kritisch, ja, und das ist potenziell schwierig, mir hilft es oft, den Leuten zu sagen, du, ich spreche das an, weil du mir wichtig bist. Ich möchte dich nicht verletzen, ich möchte dich nicht kritisieren, sondern du bist mir wichtig und ich sehe, dass das nicht gut ist und deswegen möchte ich es ansprechen. Und manchmal sage ich dazu, das fällt mir gerade überhaupt nicht leicht, aber du bist mir zu wichtig, um das jetzt einfach wegzudrücken. Freundlichkeit, Sanftmut bedeutet natürlich nicht, sich verbal auszukotzen, ja, den ganzen Frust mal loszulassen, alles, dass es platzt, dass man endlich mal die Gelegenheit hat, es hat sich lange angestaut und jetzt kann man es endlich mal so den Druck rauslassen. Es bedeutet nicht, eine Tirade der Entrüstung abfeuern, ja, auch nicht auf Social Media, ja, sondern Sanftmut bedeutet, den anderen ins Zentrum stellen und mich zurücknehmen. Und ich mag diese Kombination sanfte Kommunikation. Ja? Wir sprechen viel von gewaltfreier Kommunikation. Ich mag irgendwie sanfte Kommunikation. Ja?
Es ist ein Geist der Freundlichkeit, es ist ein Geist der Sanftmut, den Gott uns geschenkt hat und der sich ausdrücken möchte in der Kommunikation. Ja? Und ein kleiner Tipp am Rande, dieser Geist der Sanftmut, diese Freundlichkeit, die kommt manchmal auf WhatsApp einfach nicht so gut rüber. Ich weiß nicht warum, ja? Und vielleicht sollten wir auch mal Mark Zuckerberg schreiben, dass er da was ändern kann, dass das irgendwie manchmal nicht so gut funktioniert. Ja? Und diese Sanftmut, diese Freundlichkeit, die kommt irgendwie am besten rüber, wenn man sich wirklich real im echten Leben zusammentrifft und sich anguckt und dann miteinander redet. Das ist erstaunlich, kann ich euch nur empfehlen. Also das ist der Kommunikationscheck. Ja? Und das dritte ist der Selbstcheck, wenn wir was Schwieriges ansprechen müssen. Der Selbstcheck, den sehen wir am Ende von Vers 1, ich lese es nochmal, dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Das ist jetzt total interessant. Ja? Paulus sagt hier, wenn ihr jemanden zurechtweist, macht es mit dem richtigen Ziel, ihr wollt Heilung wiederherstellen, ihr wollt das Beste für den anderen, macht es mit der richtigen Kommunikation, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut und jetzt achtet auf euch selber, wenn ihr das macht. Und macht euch bewusst, das kann euch auch passieren, was dem anderen passiert ist. Ja, hier steht, achtet darauf, dass ihr nicht selbst auf die Probe gestellt werdet. Das heißt, dass Paulus sagt, du bist selbst nicht immun gegen Sünde. Jeder von uns kann Fehler machen. Jeder von uns wird sogar Fehler machen. Jeder von uns kann fallen. Und er sagt, wenn du jemanden anderen zurechtweist und korrigierst, dann solltest du dir vorher immer wieder bewusst machen, das könnte auch mich betreffen. Ich bin nicht immun dagegen. Ich bin nicht besser. Ich stehe nicht über der Person, bei der ich was anspreche. Er sagt, mach den Selbstcheck und guck, ob du demütig bist. Es ist so interessant. Paulus geht es hier nicht nur um den Fehler, dass er sagt, es gibt einen Fehler in der Gemeinschaft, jemand hat etwas Falsches gemacht, vielleicht hat jemand anders verletzt. So, und jetzt müssen wir das klären. Er sagt, es geht ihm auch darum, bei den Leuten, die Dinge ansprechen, die nichts falsch gemacht haben, dass sie das in Demut tun und dass sie sich immer selbst hinterfragen, weil er weiß, da ist eine Gefahr drin, andere auf Probleme anzusprechen, andere zu korrigieren. Da liegt für den, der das macht, immer eine Gefahr drin, dass er sich erhebt, dass er überheblich wird, dass er blind wird für seine eigenen Fehler und dass er sie nur noch bei anderen sieht. Und das zerstört eine Kultur der Gnade. Wir geben Gnade immer dann am besten an andere weiter, wenn wir uns bewusst sind, dass wir sie selber brauchen. Es gibt jetzt in unserer Welt viel mehr durch die Medien die Situation, dass ja oft Promis große Fehler machen. Ja, und dass wir Skandale haben, die durch die Medien gehen. Und das kann manchmal für uns so ein Check sein. Wir haben es natürlich auch im 1:1, dass wir einfach gucken, wie reagieren wir da eigentlich? Ja? Was ist unsere Herzensreaktion, wenn irgendjemand Berühmtes einen ganz schlimmen Fehler macht und das geht jetzt irgendwie viral? Und wir leben da irgendwie in einer Kultur, merke ich, die gnadenlos ist. Ja? Leute werden öffentlich durch den Dreck gezogen. Jedes Detail wird ausgegraben aus der Biografie. Jeder kleine Fehler. Ja? Alles wird breitgetreten. Und wir haben das Shitstorm-Phänomen. Das heißt, das ist eine Welle der Entrüstung. Und jeder, weil jetzt jeder seinen eigenen Account hat, kann auch seinen Senf dazugeben und das sagen, was 10.000 Leute auch schon gesagt haben. Und wir sind als Kultur, habe ich das Gefühl, mit öffentlichen Personen, die Fehler machen, sehr, sehr gnadenlos. Und ich frage mich manchmal, was da eigentlich mitschwingt an Emotionen. Ich spüre manchmal eine Genugtuung, dass Leute sich freuen, dass andere Fehler machen. Ha, dem geht es genauso schlecht. Recht geschieht es ihm. So ein Gefühl von Genugtuung oder so eine Schadenfreude. Manchmal ist es einfach eine Überheblichkeit. Ich würde sowas nie machen. Wie kann der nur? Ja? Ich bin viel besser. Der ist so schlecht. Ja? Und irgendwie manchmal auch so eine ungesunde Faszination mit den Fehlern anderer. Ich weiß nicht, ob ihr die Amber Depp-Geschichte verfolgt habt. Ich habe die nicht verfolgt. Ich weiß eigentlich nichts drüber, außer dass Depp, glaube ich, gewonnen hat, ja, in dem Gerichtsprozess. Aber das ist auch sowas. Manchmal vertiefen wir uns da so rein, dass irgendwelche Promis, die haben was Schlimmes gemacht, und dann verbringen wir 2 Wochen damit, die ganze Zeit zu gucken, wer war falsch und was ist da alles passiert und so. So eine ungesunde Faszination. Und das kann uns manchmal zeigen, ob wir so eine Kultur der Gnade in unserem Herzen haben. Wie reagieren wir eigentlich darauf, wenn Leute Fehler machen? Und ich habe eine Geschichte gelesen in der Predigtvorbereitung, die mich berührt hat, die ist schon ein bisschen länger her, von einem Evangelisten in den USA, so ein Fernsehevangelist. Das sind eigentlich diese unsympathischen Leute. Jim Bakker hieß der. Und der war eigentlich auch unsympathisch. Ich meine, der hat betrogen und Geld eingesteckt und ist dafür in den Knast gewandert für 45 Jahre. Ja, also das war ein Skandal, ein öffentlicher Skandal, ganz schlimm. Ja, vor allem jemand, der eigentlich Gottes Werte vorleben soll und dann einfach sich sein Geld einheimst. Ganz schlimme Geschichte, ja. Der ist im Knast gelandet. Und den hat mal jemand gefragt, in 45 Jahren Knast, ich glaube, er hat die ganze Zeit abgesessen, ganz sicher bin ich mir nicht, was war denn der bemerkenswerteste Besuch, den du bekommen hast in deiner Knastzeit? Und dann hat er gesagt, ja, ich wurde besucht von Billy Graham. Und Billy Graham ist einer der bekanntesten Evangelisten. Und kurz bevor er diesen Mann im Knast besucht hat, wurde der zur am meisten respektierten Person der Welt gewählt, von wem auch immer, aber gut. Der war in hohem Ansehen und der ist ins Gefängnis gegangen. Und dieser Typ wusste nicht, dass er besucht wird. Und er hat gesagt, ich war in Lumpen, meine Zehen haben aus meinen kaputten Füßen, aus meinen kaputten Schuhen rausgesteckt, so. Die Zehen stecken eigentlich immer aus den Füßen raus. Und er hatte dreckiges Haar, er war ungewaschen, er hat gesagt, ich war eigentlich wie ein Obdachloser. Ich hatte gerade irgendwie eine Arbeit verrichtet und dann wurde ich gerufen und dachte, es gibt wieder ein Problem. Irgendwas haben die mir auszusetzen, wurde zitiert, kommt in diesen Raum rein und dann kommt der Billy Graham und geht auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm, umarmt ihn. Und an dem Tag, als er aus dem Knast raus ist, hat die Frau von Billy Graham Kontakt aufgenommen und gesagt, wir gehen mit dir in den Gottesdienst. Sind mit ihm in den Gottesdienst und er saß in den zwei Reihen mit dem ganzen Billy Graham-Clan. Das ist wohl eine große Familie gewesen. Und danach wurde er dann zum Essen eingeladen. Und dann musste er, ich weiß nicht, irgendwas aus seinem Portemonnaie rausholen und als Häftling hat man einfach Umschläge, weil ein Portemonnaie hat man nicht. Und er hat gesagt, nach 45 Jahren Knast glaubt man, dass so ein Umschlag auch ein Portemonnaie ist. Und dann haben die realisiert, er hat gar kein Portemonnaie. Und dann hat Ruth Graham gesagt, hey, hier ist noch ein Portemonnaie von Billy, das braucht er nicht, das kannst du haben, haben ihm das geschenkt. So, das war eine Person, die hat Mist gebaut. Die hat riesen Mist gebaut. Die hat riesen Fehler gemacht in ihrem Leben. Und Billy und Ruth Graham haben eine Kultur der Gnade gelebt. Die haben diese Person geliebt, die haben sie besucht, die haben ihr Gutes getan. Die waren wahrscheinlich traurig über das, was passiert ist, aber die wollten ihr zurechthelfen. Die wollten ihr Bestes. Ja? Das ist eine Kultur der Gnade. Das bedeutet es, jemand wiederherzustellen, jemand wirklich zu lieben, der Fehler gemacht hat. Wir brauchen das, weil wir alle Fehler machen. Das war mein richtig langer erster Punkt. Dafür sind die anderen kürzer. Vielleicht noch eine Sache hierzu. Es gibt hier eine Spannung, und die ist super eingefangen. Das eine ist nämlich das Ansprechen von Fehlern bei anderen und das andere ist das auf sich selbst Acht geben. Und eine Kultur der Gnade braucht beides. Ja? Manche von uns fällt es richtig schwer, Dinge anzusprechen. Ja? Wir kehren Dinge lieber unter den Teppich. Das passiert selbst bei ganz schlimmen Sachen wie Missbrauch. Wir wissen es alle, auch gerade in den Kirchen, dass die vertuscht werden, dass es niemand anspricht, dass niemand konfrontiert. Und es ist eine Sünde, solche Dinge nicht anzusprechen. Es ist eine Sünde, Leute nicht zu konfrontieren, die schlimme Dinge tun. Gnade bedeutet nicht Relativismus. Gnade heißt nicht, ach, das war gar nicht so schlimm. Und wir machen jetzt mal einen Schwamm drüber und tun so, als ob. Gnade bedeutet, wenn etwas Schlimmes passiert ist, wenn Sünde passiert ist, dann müssen wir das beim Namen nennen, ganz konkret. Wir müssen es auch anprangern und dann kostspielig vergeben. Das kostet was. Und manchen von uns, wir fallen auf der Seite vom Pferd, wir haben immer Angst zu konfrontieren, immer Angst, Dinge anzusprechen. Und uns sagt das Evangelium, habt den Mut, das zu tun. Wir brauchen das für eine Kultur der Gnade, sonst werden wir eine ungesunde Kultur, die immer nur Sachen verheimlicht. Auf der anderen Seite heißt es, wir sollen auf uns selbst achten, wenn wir Dinge ansprechen. Ja? Und manchen von uns fällt das schwer. Es gibt Leute, die teilen gerne aus und die haben kein Problem, die nehmen kein Blatt vom Mund, die sagen immer direkt, wie es ist. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr so Freunde habt. Und die stehen in der Gefahr, eben aus einer Überheblichkeit heraus Dinge anzusprechen, aus dem eigenen Ego heraus, nicht aus einem Geist der Sanftmut. Das ist oft verletzend, wenn das passiert. Da wird einfach ausgeteilt, einfach gesagt, hey, du bist so schlecht, wie kannst du das nur tun? Schon wieder, du änderst dich nie. Ja, solche Sätze, die dann fallen, die wirklich verletzend sind. Gnade will aber heilen und nicht verletzen. Ja? Und das heißt, wir brauchen beides. Wir müssen den Mut haben, Dinge anzusprechen, und wir brauchen die Demut, auf uns selbst zu achten. Und in dieser Kombination entsteht eine Kultur der Gnade. Ich finde das so schön. Wie funktioniert das eigentlich? Paulus sagt ihr, die ihr vom Geist geleitet werdet, sollt diese Kultur leben. Ja? Und er hebt hier nicht aus der Kirche bei den Galatern jetzt Elite-Christen heraus und sagt, es gibt die Christen, die vom Geist geleitet sind, dann gibt es halt die anderen Christen. Nee, er sagt an anderer Stelle im Brief, ihr seid alle vom Geist erfüllt, ihr habt alle den Geist empfangen, ihr seid alle Kinder Gottes und habt deswegen den Geist empfangen. Und jetzt lasst euch vom Geist leiten, lebt vom Geist. Der Geist Gottes, Das ist der Geist der Freundlichkeit, das ist der Geist der Sanftmut, das ist auch der Geist des Mutes, der hilft uns, das zu leben. Der hilft uns, die Beziehung und die Kommunikation so zu gestalten. Es ist nicht etwas, was wir aus uns selbst herausholen, sondern es ist etwas, was in uns wächst, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Der zweite Punkt ist das Lastentragen. Helft einander, die Lasten zu tragen, steht hier. In unserer westlichen Kultur haben wir dieses Ideal der Autonomie und der Autarkie. Ja? Selbstbestimmung und Selbstversorgung. Das sind unsere Ideale. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Und man könnte diesen Satz sozusagen umformulieren, wenn jeder seine eigene Last trägt, sind alle Lasten gestemmt. Macht Sinn, oder? Ist logisch. Keine Gesellschaft, von der ich weiß, hat dieses Projekt Selbstbestimmung und Selbstversorgung so vorangetrieben wie wir im Westen. Und ich glaube auch, dass keine Gesellschaft in der Welt sich so viel vormacht wie wir. Weil wir sind nicht so selbstbestimmt, wie wir denken. Was wir denken, das kommt von uns. Wir denken, all die schlauen Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, die kommen von uns. Und wir realisieren nicht, wie unfassbar wir geprägt sind. Wie viel wir von Medien geprägt sind. Von Beziehungsmustern von früher, von unserem Elternhaus, von den Medien, von der Kultur. Wir sagen, nee, ich bin nicht mediengläubig, nee, du hast einfach andere Medien. Ja? Wir sind extrem geprägt, wir sehen das nicht, wir sind blind dafür. Wir sind gar nicht so selbstbestimmt. Wir übernehmen die ganze Zeit Dinge. Wir sind auch nicht so selbstversorgt, wie wir denken. Hoffentlich ist das eine Lektion, die wir aus dem Ukraine-Konflikt lernen können, ja? Dass wir plötzlich merken, die ganzen Dinge, die ich in meinem Leben so konsumiere und die ich kaufe, die wachsen ja woanders. Die werden ja, das Getreide in der Ukraine wird dort angebaut. Das sind Bauern, die mit Schweißmühe täglich arbeiten und wir sind auf die angewiesen. Und wir brauchen, dass andere Leute etwas für uns tun, damit wir leben können. Irgendwie hat der Supermarkt in uns diese Illusion aufgebaut, dass wir selbstbestimmt sind, weil ich bestimme, wann ich zum Supermarkt gehe, ich bestimme, was ich wann kaufe und ich kann mich komplett selbst versorgen. Ja, aber wenn der Supermarkt leer ist, dann kannst du dich nicht mehr selbst versorgen. Ja, wir sind nicht autark. Wir sind alle aufeinander angewiesen und zwar mittlerweile global über die ganze Welt verstreut. Paulus sagt hier, in der Kirche gilt ein anderes Prinzip als in unserer westlichen Gesellschaft, wo wir anstreben, autonom und autark zu sein. Er sagt, hier gilt das Prinzip, dass wir einander helfen, unsere Lasten zu tragen. Dass wir füreinander da sind, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das ist auch eine Kultur der Gnade. Das funktioniert aber nur, wenn wir auch bereit sind, unsere Lasten zu teilen. Das ist etwas, was ich in Magdeburg noch mal viel krasser gelernt habe, weil mir ist aufgefallen, wie unfassbar schwer es uns fällt, Lasten zu teilen. Vielleicht kennt ihr es auch, dass es euch manchmal schwer fällt, um Hilfe zu bitten. Dass ihr euch überwinden müsst, um Hilfe zu bitten. Ja, ihr wisst, ich bräuchte Hilfe und diese Person könnte mir helfen, aber ihr traut euch nicht zu fragen. Oft fällt es uns total schwer, einen Einblick zu geben in unsere eigene Not und Bedürftigkeit. Jemanden reingucken zu lassen in meine Probleme. Uns fällt es manchmal so schwer, Hilfe anzunehmen. Ja? Wir überlegen immer sofort, okay, wie kann ich das jetzt wieder zurückgeben? Ja, wir legen imaginäre Konten an und wenn wir dann jemandem was schulden, dann überlegen wir, wie wir das dann wieder gut machen können. Was können wir der Person zurückgeben, damit es immer wieder bei Null rauskommt? Die schwarze Null auf unserem imaginären Konto. Ja? Kennt ihr diesen Satz, du hast was gut bei mir? Na, das ist genau dieses Prinzip. Du hast mir geholfen, jetzt hast du was gut bei mir. Ich muss das zurückgeben, ich muss das wieder ausgleichen. Weil ich kann nicht mal einfach so Hilfe annehmen und das so stehen lassen. Das sind alles Formen von Stolz. Die versuchen, diese Illusion unserer Autarkie aufrechtzuerhalten. Die Illusion, dass wir alleine klarkommen. Es ist kein Zufall, dass das Thema Lastentragen und Helfen in diesem Text kombiniert ist mit dem Thema Stolz, was sehr präsent ist in diesem Text. Wir müssen Stolz ablegen, um uns helfen zu lassen. Das ist eine Kombination. Jeder von uns war als Baby völlig abhängig. Wenn man überlegt mal, wie bist du auf die Welt gekommen? Du konntest nicht laufen, du konntest nicht denken, du konntest nicht reden, du konntest nicht selber essen, du konntest gar nichts alleine. Ja? Und die ganze Zeit hat dich jemand rumgetragen. Und wenn das niemand für dich gemacht hätte, dann wärst du nie erwachsen geworden. Und wenn Gott dir den Segen schenkt, alt zu werden, dann rat mal, was dann passiert. Du wirst wieder abhängiger werden. Bist nicht mehr ganz so mobil wie früher. Ja? Brauchst Hilfe, brauchst Leute, die dich pflegen, brauchst Leute, die dich daran erinnern, die Medikamente zu nehmen, weil du wegen der Demenz nicht mehr dran denken kannst. So viele Sachen, wir kommen von Abhängigkeit und wir gehen wieder zur Abhängigkeit zurück und dazwischendrin sind wir eigentlich immer noch abhängig. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Und dieser Text, wenn es um Lastentragen geht, wenn es darum geht, einander zu helfen, dann müssen wir es einfach zugeben. Dann müssen wir so ehrlich sein zu sagen, ich habe Lasten, die ich trage. Ich habe Bedürfnisse. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mitträgt, weil ich das alleine nicht kann. Und das ist okay. In einer Kultur der Gnade darfst du das. Es gibt einen Punkt, der das so schwer macht für uns, und das ist der, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, die uns sagt, du musst stark sein. Du darfst keine Schwäche zeigen. Ich greife ein Beispiel, das betrifft uns alle, aber ich greife ein Beispiel heraus, wo mir das besonders stark aufgefallen ist. Ich habe einige Freunde, das sind alleinerziehende Mamas. Und ich habe gemerkt, dass die gegen dieses Stigma ankämpfen, dass alleinerziehende Mamas, die sind schwach und die sind immer überfordert und die sind arm dran und man muss denen helfen. Und die mögen das nicht und deswegen wehren sie sich dagegen, indem sie entweder das verschweigen auf der Arbeit, dass sie alleinerziehend sind. Und ich kenne eine Frau, da weiß das niemand, der Chef weiß es nicht, die Kollegen wissen es nicht. Oder sie kämpfen dagegen an und sagen, ich bin stark und ich schaffe das auch alleine. Ich kann meine Kinder alleine großziehen und guck nicht so auf mich herab, dass ich so schwach wäre und bedürftig wäre. Ich mache hier niemandem einen Vorwurf, ich beobachte nur, dass wir in unserer Gesellschaft diese Sicht haben, dass man nicht schwach sein darf. Und das legt Leuten eine zusätzliche Last auf, die eigentlich völlig unnötig wäre. Das Leben ist doch hart genug, wir haben doch mit genug Sachen zu kämpfen. Warum müssen wir uns auch noch beweisen, dass wir stark sind? Warum können wir nicht einfach ehrlich sein und sagen, hey, ich bin schwach? Und zwar nicht nur alleinerziehende Mama, sondern jeder einzelne Mensch. Ja? Christen glauben an einen Gott, der freiwillig schwach geworden ist. Der allmächtige Gott, der ein hilfloses Baby wird, der sich in eine komplette Abhängigkeit hineinbegibt. Freiwillig. Der hatte kein Problem mit Schwäche. Und er lädt uns ein, auch schwach sein zu dürfen. Auch zuzulassen, dass manche unserer Lasten nur gemeinsam getragen werden. Und das Schöne ist, es steht hier, helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Und dieses Gesetz ist das Gesetz der Liebe. Das ist das Gesetz, was Christus uns gegeben hat. Liebt einander. Und Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um unsere Lasten zu tragen. Der gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Ich will euch Lasten abnehmen. Mein Joch ist leicht. Das heißt, Jesus möchte unsere Lasten tragen und er möchte aus uns eine Gemeinschaft machen, die gegenseitig Lasten trägt. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Wir helfen einander und wir leben eine Kultur der Gnade, indem wir uns selbst gesund einschätzen. In den Versen 1 bis 2 ging es viel um das Miteinander. Ja? Wie weise ich jemand zurecht? Wie helfe ich jemand? Wie tragen wir gemeinsam Lasten? Jetzt in Versen 3 bis 4 verschiebt sich der Fokus mehr auf den Einzelnen. Und es geht hier um eine gesunde Selbsteinschätzung. Und das ist wichtig für eine Kultur der Gnade. Auf den ersten Blick haben wir hier einen Widerspruch. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch aufgefallen ist. Vers 5 steht, denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Hä? Hat er nicht eben gesagt, wir sollen einander die Lasten tragen? Und jetzt sagt er hier, denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben? Wenn man genau guckt, steht hier Futur. Also es liegt in der Zukunft. Jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Das ist etwas Zukünftiges. Und in den Versen danach spricht Paulus über das Ende der Welt, wo Gott jeden Menschen zur Verantwortung zieht für sein Leben. Das heißt, in diesem Vers geht es darum, dass jeder Mensch eine Last hat, die ihm niemand abnehmen kann. Und das ist die Last, sich selbst vor Gott verantworten zu müssen. Am Ende, in der Zukunft, für sein eigenes Leben. Und das kann dir niemand abnehmen. Du wirst am Ende vor Gott stehen und Gott wird dich fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht. Und es wird völlig egal sein, was andere gemacht haben. Es wird nur zwischen dir und Gott sein. Und das kann dir niemand wegnehmen. Das ist tatsächlich, obwohl es vielleicht jetzt überraschend klingt, das ist ein gutes Korrektiv für Menschen, die im Helfen und Tragen anderer Lasten sich selbst verlieren. Das gibt es ja auch die andere Seite. Wir haben jetzt viel darüber geredet, traust du dich, deine Not anderen mitzuteilen und Hilfe in Anspruch zu nehmen? Aber was ist mit den Leuten, die die ganze Zeit anderen helfen und die ganze Zeit aktiv sind und wirbeln und tun und sich dabei selbst ganz verlieren? Diese Ausrichtung darauf, dass unsere erste Verantwortung ist vor Gott. Bevor es darum geht, die Nöte anderer Menschen zu bedienen und für andere da zu sein, stehst du erstmal allein als Mensch vor Gott. Und das ist wichtig. Diese Dimension ist wichtig. Es gibt nämlich Dinge, die Menschen von uns wollen, die Gott gar nicht von uns will. Es gibt Erwartungen von Menschen an uns, die kommen nur von den Menschen, die kommen aber nicht von Gott. Gott erwartet es gar nicht von uns. Und wenn du nicht diese Ausrichtung auf Gott hast, sondern direkt anfängst mit, ich trage die anderen Lasten und ich helfe und ich gehe auf die anderen Erwartungen ein, dann wirst du darin, du wirst untergehen. Am Ende wird nichts mehr von dir übrig bleiben, weil du wirst diese ganzen Erwartungen niemals erfüllen können. Die sind einfach zu viele. Es sind zu viele Lasten um dich rum. Wenn du dich auf Gott ausrichtest, das gibt dir die Möglichkeit, auch von manchen Erwartungen und manchen Lasten zurückzutreten und zu realisieren, das ist gar nicht meine Verantwortung. Gott ist also der Referenzpunkt für Paulus, ja, und er ist der Referenzpunkt auch für eine gesunde Selbsteinschätzung. Was passiert, wenn du Gott rausnimmst aus dem Bild? Wenn Gott nicht die Grundlage ist, um dich selbst einzuschätzen, dann kannst du dich nur noch mit anderen vergleichen. Das ist nämlich das, was übrig bleibt. Und dann überlegst du, wie ist es denn bei dem und wie macht der denn das und wie macht sie denn das? Und du fängst dich an, mit anderen zu vergleichen. Ja, fängt ja auch in der Schule schon an, mit den Noten. Aber wir machen das auf 1000 verschiedene Arten. Wir vergleichen uns die ganze Zeit. Ja, egal, nimm was du gut kannst, da überlegst du, wer kann es noch besser. Ja, wenn du irgendwie frustriert bist, dann denkst du, ich kann das nicht, die anderen können das alle besser. Ja, wir vergleichen uns die ganze Zeit. Und wenn wir uns vergleichen, führt das immer zu zwei Sachen. Entweder werden wir überheblich, weil wir denken, wenn wir wirklich gut sind, ich bin der Beste, ich kann es halt. Ja? Oder wir denken, die anderen sind alle besser und dann haben wir ein Minderwertigkeitsgefühl. Ja? Und warum fällt denen das so leicht? Warum können die das? Und ah, ich kann es einfach nicht so. Vergleichen führt immer entweder zu Überheblichkeit oder zu Minderwertigkeit. Und Gott, wenn wir Gott als Maßstab nehmen für unsere Selbsteinschätzung, um ein gesundes Selbstbild zu haben und um zu realisieren, wie bin ich eigentlich wirklich, dann passiert Folgendes. Gott zeigt uns auf, dass wir nach seinem Maßstab alle Sünder sind. Ja? Also Gott ist der höchste Maßstab, den du nehmen kannst. Kein anderer Mensch wird ihn erfüllen. Das ist der höchste Maßstab, den du an dich anlegst. Das wird dich erstmal demütig machen, weil du merkst, ich habe ganz viele Fehler in meinem Leben. Aber gleichzeitig wird es dich unglaublich zuversichtlich machen. Weil Jesus hat dir deine Sünde genommen. Wenn du an Jesus glaubst, hat er die Last deiner Sünde, deiner Fehler getragen, er hat dir vergeben und er hat dich in Gottes Augen gerecht gemacht. Das heißt, du musst diesen letzten Tag, wo du dich vor Gott verantworten musst, nicht mehr fürchten. Sondern du darfst zuversichtlich da reingehen, weil du weißt, in Gottes Augen bin ich gerecht, mir ist alles vergeben, mir ist nichts mehr angelastet. Diese Lasten meiner Fehler, die zerren nicht mehr an mir, die sind nicht mehr auf meinen Schultern, sondern Jesus hat sie mir abgenommen. Und diese Kombi ist essentiell für eine Kultur der Gnade. Ja? Demütig sein und zuversichtlich sein, gleichzeitig. Für eine gesunde Selbsteinschätzung brauchen wir Gott und seine gute Nachricht für uns. Zwei Beispiele und dann bin ich am Ende. Das erste ist, ich bin mal mit dem Auto gefahren. Ich konnte da noch nicht so lange Auto fahren. Es war dunkel und ich kam von der Autobahn runter und es war so eine Kurve. Und da habe ich dann gesehen, da stand ein Typ mit seinem Auto, das war kaputt. Dann hat die Autohaube auf im Dunkeln und hat versucht, da was zu reparieren. Und ich dachte mir so, oh, der braucht Hilfe. Also habe ich angehalten und mich dazu gestellt. Und im Prinzip dann zugeguckt. Und während ich da so stehe und zugucke, merke ich erstens, ich tue gerade nichts, ich bin gar nicht hilfreich. Zweitens dachte ich mir, ich weiß auch gar nicht, was ich tun könnte. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich kann auch mit reingucken in die Motorhaube, aber ich kann es dann noch kommentieren, ja? Aber ich kann da nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich damals noch das alte Nokia-Handy hatte, also kein Smartphone und deswegen nicht reinleuchten konnte. Auf jeden Fall habe ich ihm noch nicht mal Licht gemacht. Vielleicht konnte ich es nicht, vielleicht habe ich auch nicht dran gedacht. Dann hat er mir gesagt, ob ich was für ihn halten kann, damit er wenigstens Helligkeit hat. Ich stand einfach nur dumm rum. Und irgendwann kam die Polizei und hat mir gesagt, ich soll mich gefälligst aus dem Staub machen, weil ich behindere dann wahrscheinlich noch den Verkehr und mache das alles noch viel schlimmer. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ich helfen wollte, ohne helfen zu können. Ja, das war eine komplette Selbstüberschätzung. Ja, die falsche Selbsteinschätzung ist hinderlich in diesem Moment. Es wäre besser gewesen, ich hätte gar nicht erst die Situation behindert und aufgebauscht und im Weg gestanden und noch mehr Aufmerksamkeit da verursacht. Ja? Eine gesunde Selbsteinschätzung ist hilfreich für eine Kultur der Gnade, für ein gegenseitiges Helfen, weil wir nur wenn wir uns selbst gut einschätzen, können wir auch wirklich was tun. Und das andere ist, das ist ein Gespräch, was ich jetzt am Samstag hatte mit einem Kumpel, würde ich ihn nennen, der ist nicht gläubig und der hat mir erzählt, ja, er hat in sich schlechte Gedanken und schlechte Emotionen. Er war ganz ehrlich, fand ich toll. Und dann meinte er, aber ich habe mich halt gut unter Kontrolle. Ich habe nie irgendwas daraus Schlechtes getan. Das sind nur Gefühle in mir drin. Deswegen bin ich ein guter Mensch. Und dann habe ich gesagt, weil er mich dann auch gefragt hat, ich habe gesagt, ja, du, Jesus sieht es ein bisschen anders. Jesus hat gesagt, es zählt nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir in uns denken und fühlen. Und nach, wenn du dich mit anderen vergleichst, vielleicht bist du ein guter Typ und hast super gute Selbstkontrolle. Aber wenn du dich mit Gott vergleichst, wenn du Gott als Referenzpunkt für deine Selbsteinschätzung nimmst, dann wirst du merken, du bist ein Sünder und du brauchst Vergebung. Und dann habe ich ihm erzählt, wie das geht. Ja? Das ist so wichtig, uns an Gott auszurichten und ihn zu fragen, wie siehst du mich? Das macht uns frei vom Vergleichen, das macht uns demütig, aber es nimmt uns auch die Last unserer Sünde und macht uns zuversichtlich. Und all diese Dinge zusammen, die schaffen eine Kultur der Gnade, wo Leute nicht überheblich sind, wo Leute auch nicht minderwertig rumlaufen, wo wir gemeinsam Lasten tragen, einander helfen, wo wir uns aber auch abgrenzen können und merken, meine Verantwortung endet auch irgendwo. Und wo wir einander auch ansprechen können auf Fehler, aber auf eine liebevolle Art und Weise, damit wir alle wachsen. Ja? Das sind die drei Punkte. Wiederherstellen, tragen und sich selbst einschätzen. Und all das möchte Jesus in uns bewirken und möchte uns schenken. Stellt euch vor, wie schön das ist. So eine Gemeinschaft, wo man schwach sein darf, wo einem geholfen wird, wo man ehrlich sein darf, wo wirklich eine Kultur der Gnade ist. Ich möchte beten, dass das hier für uns alle Realität wird. Gott, ich habe versucht, eine Kultur der Gnade zu beschreiben, die, wie du sie hier in deinem Wort uns zeigst. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, Gott, aber ich danke dir, dass dein Geist so mächtig ist, dass er über Worte hinaus diese Realität schaffen kann. Und ich möchte das für mittendrin Potsdam beten. Ich möchte beten, dass diese Kirche eine Kirche wird, wo das Realität wird, wo es nicht nur schöne Worte sind, sondern wo man reinkommt und man spürt die Gnade. Man spürt die Ehrlichkeit. Man spürt die Freundlichkeit deines Geistes, die Sanftmut. Man spürt, dass es hier einem wirklich darum geht, dass jeder wachsen kann, dass jeder sein Potenzial ausschöpft. Man spürt, dass hier demütige Menschen sind, dass Leute sich nicht aufbauschen, sich nicht beweisen müssen. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast, durch dein Leben, Sterben und Auferstehen und durch den Geist, den du uns schenkst. Und ich bitte dich, dass du diesen Geist ganz neu und ganz tief auf diese Gemeinde ausgießt, auf diese Kirche. Und so segne ich euch mit einer Kultur der Gnade. Amen.